Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, und das passt nun wirklich perfekt, denn ich sitze hier in einem Hotel in München und möchte euch gerne hinweisen, mal wieder auf die Kollegen von HRS, den Pionieren in der Hotelbranche. Seit 45 Jahren machen sie Hotelbuchungen, anfangs über BTX, dann waren sie die erste Hotelbuchungs-App im Apple App Store und bis heute sicherlich eine der modernsten Tools, um seine Hotels zu reservieren und zu bekommen, auch zu bezahlen. Es gibt drei Aspekte, die für HRS sprechen, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Der erste ist Flexibilität. Man kann selbst am Anreisetag noch bis 18 Uhr zum Beispiel stornieren. Man kann wahnsinnig schnell buchen. Es dauert, wenn man es raus hat, unter einer Minute, um ein Hotelzimmer zu reservieren oder zu buchen. Man bekommt noch alle Arten von Zusatzleistungen, Miles & More, Bahnbonus und so weiter. Und das dritte ist sicherlich die Effizienz, also geringe Kosten. HRS hat Deals mit allen möglichen Hotels direkt und individuell verhandelt und liegt zum Teil 30% unter dem Preis, den man woanders bekommt. Deswegen HRS Business Travel Next Level.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Nach längerer Abstinenz ist er wieder da, unser Stammgast Sven Schmidt. Moin Sven.
Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Du bist unterwegs aktuell.
Ja, ich glaube, ab und zu gibt es ja Wochen, da hat man viel zu tun, das geht dir ja nicht anders. Obwohl, der größte OMR-Stress, ist der vorbei?
Ja, würde ich sagen. Wir haben eigentlich mittlerweile fast alles wieder abgebaut und unser Büro sieht noch ein bisschen durcheinander aus und die meisten Kollegen brauchen noch ein bisschen extra Urlaub, aber ansonsten passt das schon, ne?
Ja, um den Anglizismus zu verwenden, der Key Takeaway in der weltweiten Presse zu OMR war ja, früher galt der Spruch, glaube ich, immer, meine Yacht, mein Jet, meine Villa, und jetzt heißt es, glaube ich, meine Yacht, mein Jet und meine Zwangsarbeiter, oder?
Mein Gott. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich erläutere mal kurz deine Anspielung. Du spielst an auf den Vortrag von der Verena Balsen, die ja bei uns unter anderem gesprochen hat und ja, die ja dann unter anderem erzählt hat, dass sie durchaus Kapitalistin sei und sich über auch auf Yachten freut, was glaube ich auch ein Scherz gewesen oder eine Übertreibung zumindest gewesen ist. Und das wurde dann nachher durch Rückfragen in der Presse ging es dann immer weiter, die Geschichte, und da wurde sie auch zu Zwangsarbeitern bei Balsen und so gefragt und dann ging das auf einmal so ein bisschen PR-seitig drunter und drüber und wir waren sozusagen als Ort, an dem das erstmals aufkam, so ein bisschen mit drin, ne? Aber ich glaube, die Verena ärgert sich selbst am meisten und das ist froh, wenn das Thema bald geklärt ist und sie da richtig verstanden wird.
Ist aber nett von dir formuliert. Ich glaube, sie hat argumentiert, Zwangsarbeiter seien von der Firma Balsen genauso gut bezahlt worden wie normale Arbeiter, was glaube ich faktisch nicht stimmt. Und ich würde mal sagen, das war ja eine PR-Nummer, da war die Scheiße nicht nur im Ventilator, ja, da war der Scheißhaufen im Ventilator. Und wenn ich mir den persönlichen Kommentar erlauben darf, ich persönlich finde es komplett vermessen, wenn jemand, der Erbin ist, ja, und kein Stück mehr, der in seinem Leben als Unternehmerin noch nichts gerissen hat, außer irgendwie Interviews geben mit Pumuckl-Frisur in Latzhose, ja, über Yachten und Kapitalismus spricht, da würde ich sagen, erstmal leisten, denn das, ja, ist ja hier auch der Podcast, wo wir über Unternehmertum sprechen, wo wir über Gründer sprechen, wo wir über Startups sprechen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich nur gefragt, alter Walter, was muss das für eine verstrahlte Erbin sein?
Ja, also ich glaube, dass das Fundamentale, was an der Sache falsch gelaufen ist, dass es ja gar nicht ihre Meinung ist, dass sie ja eigentlich irgendwie deutlich weiter links steht, als es jetzt rüberkommt. Und in der Tat habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, Mensch, haben wir jetzt da einen Fehler gemacht? Aber ich glaube, da ist einiges ungünstig gelaufen und wahrscheinlich ist auch ein Aspekt wenig Medienerfahrung oder weniger Medienerfahrung als Leute, die jetzt schon irgendwie riesen Firmen gebaut haben. Die haben zwangsläufig Medienerfahrung. Das fehlt bei ihr so ein bisschen jetzt, ja.
Naja, Medienerfahrung, ja. Sie hat im Endeffekt letztendlich ja das Ausnutzen von Zwangsarbeitern der Firma Balsen in der NS-Zeit mehr als verharmlost. Ja, sie hat im Endeffekt vergessen zu erwähnen, dass im Endeffekt ihre Vorfahren ja offensichtlich sogar, wenn ich den Spiegelartikeln Glauben schenken darf, ja, bei den Nazis sehr aktiv waren. ich glaube, es hat nichts mit PR-Erfahrung zu tun. Ich glaube, es hat nichts irgendwie, es ist nichts mit irgendwie zu entschuldigen, sondern es ist einfach eine Geschmacklosigkeit. Und nochmals, die Frau selbst hat nichts gerissen. Ja? Rubrik verstrahlte Erbin zum Quadrat. Also das finde ich zwar ganz angenehm, wie du hier deine Sprecher verteidigst, man muss auch mal sagen, ja, geht gar nicht.
Ja. Also das ist ja deine Rolle als Stammgast. Du bist ja, wir werden es sicherlich auch in den nächsten Minuten hier wieder genießen, für die kantigen Aussagen zuständig. Also insofern, das ist schon mal so als Auftakt. Ich bin auf einiges, mache mich jetzt auf einiges gefasst. Aber ja, kann man darüber streiten. Ich glaube,
du bist ja auch unterwegs, ja. Und letztendlich, da muss ich ja fairerweise sagen, ich werde ja nie wieder eingeladen, nachdem ich Philipp Justus, den Google Mitteleuropa-Chef, als Management-Roboter bezeichnet habe. Du hast ihn auf die Bühne gelassen beim OMR-Festival und hast dafür eine Einladung bekommen zum Google Zeitgeist-Event. Kann man das so sagen?
Das kann man, glaube ich, nicht so verknüpfen. Google ist aber in der Tat ein großer Partner von uns bei OMR, ist ja gar kein Geheimnis, wenn nicht der wichtigste Player im Digitalmarketing, und OMR ist nun mal all about Digitalmarketing. Und ja, Philipp hat bei uns gesprochen, auch das ist halt irgendwie bei uns Standard, dass auch die Verantwortlichen der großen Plattformen bei uns natürlich auch sprechen, wenn es schon alle über sie sprechen, in verschiedensten Facetten. Insofern ja, fand ich da einen Top-Vortrag gemacht zum Thema Privacy. Und ich war jetzt in der Tat.
Da habe ich ja gesagt, da habe ich ja im DS-Podcast zu gesagt, Philipp Justus über Privacy, das ist so wie Uli Hoeneß über Compliance.
Na, ich glaube schon, das war jetzt auch am Sonntag nochmal hier, oder ich war ja auf so einem Google-Event, hatte ich dir ja irgendwie WhatsApp geschrieben. Deswegen weißt du es natürlich, und da war es schon so, dass Google das auch da in diesem Kreis nochmal massiv betont hat, wie wichtig für die Privacy ist. Also und das auch schon jetzt nicht seit Neuestem, dann kann man darüber diskutieren, ist das nur die richtige Auslegung, dass sie halt sagen, jeder kann selber entscheiden, wie er seine Privacy-Einstellung haben möchte. Manche erwarten dann, dass es alles auf total niedrig gestellt wird und wollen das halt selber nicht tun, sondern wollen das als Default total niedrig haben. Google sagt halt, uns ist einfach wichtig, dass jeder einstellen kann, wie er möchte. Manche können auch mehr teilen. Also da ist es, glaube ich, die Diskussion, aber ganz prinzipiell haben da auch alle, der Google-Gastgeber, der Philipp Justus war auch dabei, aber der Philipp Schindler, der Chief Business Officer von Google, war auch da vor Ort, hat das nochmal gesagt. Privacy ist das absolute Top-Thema. Und ich glaube, am Ende zu Recht, weil darüber kann man sich auch gut differenzieren am Ende.
Man muss ja fairerweise sagen, dafür, dass du hier Google verteidigst, durftest du, und da bin ich, das muss ich auch zugeben, durchaus neidisch, mit Andy Murray, einer der Top 4, also neben Federer, Nadal, Djokovic, durftest du mit Andy Murray auf dem Google Zeitgeist Event Tennis spielen.
Ja, also das fällt mir nicht schwer, da so ein bisschen ausgleichend einzugreifen. Ich will jetzt gar nicht sagen verteidigen, du bist da ja sehr, sehr kantig und extrem in der Position. Ist ja auch deine Rolle. Ich sehe das ein bisschen moderater, aber ich habe auch das Tennisspiel mit Andy Murray, also weil das Tennisspiel mit Andy Murray, das klingt so ein bisschen so, als wenn ich da alleine mit ihm gespielt hätte, aber der war halt da auf dem Event. Und da durften wir dann in so verschiedenen Gruppen, die Leute, die da Lust zu hatten, dann mit ihm da ein paar Bälle schlagen und so Übungen machen, vor allen Dingen aber auch mit seiner Mutter. Das war die eigentliche Sensation, denn die Mutter von Andy Murray ist Tennistrainerin und die hat da so ein bisschen das Training geschmissen. Und das war relativ beeindruckend.
Okay, aber du sagst, neben dem Tennis hattest du mir irgendwie auf WhatsApp schon zugerufen, ja, auch viele deutsche Gründer, die einfach viel Geld bei Google ausgeben und dafür eingeladen worden sind. Ich glaube, Johannes Reck von Get Your Guide, Hakan Kotsch von Auto1, ja, aber auch im Endeffekt Alexander Kuttlich, sicherlich eingeladen, weil Rocket auch ein Top-Spender in der Summe ist. Ja, das heißt, das Publikum.
Das war einfach super. Da waren wirklich Top-Leute, da war ein super Event, muss man einfach sagen. Ich bin ja selber nur im Eventbereich unterwegs und war da echt beeindruckt, was die da auf die Beine stellen. Und es war jetzt nicht nur Kunden, es waren verschiedene Partner, aber klar, es waren natürlich auch Firmen, die große Google-Kunden sind. Booking.com hatte ich auch ein super Gespräch, der CMO von Booking.com war da. Und das war sicherlich für mich eines der beeindruckendsten Gespräche, weil das ja vielleicht eine der krassesten Digitalfirmen überhaupt auf der Welt ist, muss man sagen. So 80 Milliarden Market Cap, glaube ich, gerade. Also ist die Firma wert. Das sind ganz wenige Firmen in Europa. Und da kommt man halt mal an so einen Typen, der so eine Firma da steuert, sehr nah dran und was die da machen. Und da hat man das Gefühl, das ist jetzt wirklich, der ist einer von denen, die wirklich Entscheidungen treffen. Das ist ja manchmal so, dass dann auch bei diesen ganzen Riesenfirmen da Entscheidungen getroffen werden in Gremien, die man nicht so Zugang hat. Aber da war das halt so, dass der erzählte, wie sie da vorgehen. Und der war echt ein super Typ. Ist jetzt irgendwie 12 Jahre bei Booking oder so. Aber generell war es einfach gut besucht und hatte da einige Höhepunkte. Aber
du hast mir geschrieben, ja, nach Sonntag bis Dienstag, also heute, wir nehmen gerade auf hier am 21. Mai, London, dann direkt nach München geflogen. Und nach meinem Verständnis, du machst ja jetzt auch eine ganze Menge Podcast mit sehr prominenten, sozusagen, Stars. Und heute warst du in München, um sagen, mit jemandem eine neue Kooperation zu machen. Kannst du dazu schon mehr sagen?
Ungern, weil es halt auch alles wirklich Early Days ist, aber es hat, wenn es gut läuft, was zu tun mit Sport und ich bin hier morgen Abend noch auf den Criteo Awards, also einer Veranstaltung von Criteo, auch ein Partner von
uns. Ja, jetzt aber nicht ablenken hier, weil viele Hörer fragen mich ja auch immer, wie verdient man mit Podcasts Geld? Und ich glaube, Bill Simmons, der Podcaster aus den USA, macht dieses Jahr, glaube ich, laut Wall Street Journal 15 Millionen Dollar Umsatz mit Podcast. Und jetzt hier Butter bei die Fische, Philipp. Wie viel Umsatz machst du denn mit den OMR Podstars?
Also du entreißt mir hier den Podcast quasi und drehst hier die Rollen um. Aber okay, wir liegen, ich würde mal sagen, zwischen 10% und 20% von dem, was Bill Simmons macht, aktuell mit unserer, hoffen wir zumindest, mit unseren verschiedenen Podcasts. Wir haben ja ein Portfolio von 40 Stück, die wir vermarkten dürfen oder wo wir halt auch mehr mit zu tun haben, aber im weitesten Kreis, also die wir irgendwie, wo wir auch für Werbeerlöse zuständig sind. Und wenn es gut läuft, dann so zwischen 10%, 20%.
Philipp, man merkt, dass du Medienprofi geworden bist. Ich habe ja auch schon im Vorfeld der OMR dein eigenes Heft, Porträt in der Zeit, ja, Horizont-Podcast. Aber ich merke schon, es ist dir einfach höchst unangenehm, sozusagen von mir de facto interviewt zu werden, ja.
Und das ist ja, allerdings, weil ich weiß nicht, abgemacht war.
Das ist nicht,
ich sitze jetzt am Münchner Hotel und wollte mit dir über Digitalthemen sprechen, jetzt kommst du mit sowas um die Ecke.
Ja, aber ich muss dir auch mal sagen, ne, wenn man halt im Endeffekt sozusagen mit dem Fahrstuhl nach oben fährt, wie gesagt, Zeitporträt, keine Ahnung, Bild.de oder ja. Bild Axel Springer Podcast mit Herrn Döpfner, sozusagen die politische Führung des Landes oder die zukünftige Führung des Landes oder die potenziell zukünftige Führung des Landes interviewt. Wenn man dann ganz oben angekommen ist, muss man sich ja auf Fragen gefallen lassen, ne?
Ja. Von seinen Buddies ausgerechnet.
Ja, aber das aber ist gut. Ja auch das, was die Hörer wissen fein, wollen. Du bist ja in der Zwischenzeit mit dem Aufzug nach oben gefahren. Dann muss man sich natürlich auch die Fragen gefallen lassen. Dementsprechend sind ja auch, glaube ich, viele Hörer neugierig, um auch mehr sozusagen über das Business herauszufinden. Ja, wenn Sie schon Podcast hören, wollen Sie auch wissen, wie wird mit Podcast Geld verdient. Aber ich stimme dir zu, eigentlich war ausgemacht, so ein bisschen, ja, so ein Podcast, der nochmal so ein paar mutige, du würdest sagen, kantige, ja, Thesen von mir sozusagen im Ex-Post sich anschaut. Und daher vielleicht übergebe ich jetzt nochmal an dich als Moderator.
Ja, genau. Also, danke dir.
Bitte.
Was hatten wir ausgemacht? Wir wollten sprechen über ein paar Sachen. Du hattest irgendwie schon vor Jahren, glaube ich vor 3 Jahren, als wir bei einem der ersten Podcasts hattest du mal das Thema Fußball aufgebracht. Das trifft sich ganz gut, weil jetzt so ein bisschen absehbar ist, dass die Premier League wahnsinnig dominant ist, ne? Wenn man sich anschaut, irgendwie die Finals, Europa League Final, Champions League Final, alles nur englische Clubs, allen ist klar, der Zug fährt Richtung Premier League. Vor 3 Jahren war das noch nicht so und du hast damals schon sozusagen diese Plattform Metapher auch auf diese Ligen angewendet. Kannst du dir nochmal erklären, was du da siehst und wie du es in Zukunft siehst?
Ja, ich glaube, wir haben über das Plattformthema gesprochen im Zusammenhang mit Online sowie Offline und ich habe ja immer gesagt, so eine Plattform, ja, wenn sie einmal vorne ist, wenn sie einmal Vorsprung hat, dann sind das selbstverstärkende Effekte. Ja? Im Fall der Premier League mehr Fernsehgeld,
durch mehr Fernsehgeld mehr Stars und bessere Trainer, durch mehr Stars und bessere Trainer noch mehr Fernsehgeld und zum Schluss alle Stars und alle Top-Trainer da, dann lässt sich auch irgendwann der sportliche Erfolg auf den Wettbewerben, der kommt dann automatisch und dann wird eine Plattform, die potenziell vielleicht auch nur lokal war, die wird dann global. Ich glaube, im Basketball haben wir es mit der NBA schon lange gesehen und ich glaube, wir sehen jetzt die Analogie im Fußball bei der Premier League und ich glaube, wir haben mit dem Podcast Ende 2015 angefangen. Für die Hörer, die jetzt in den letzten Monaten neu hinzugekommen sind, wir hatten ja anfangs, glaube ich, so haben wir beide einmal im Monat diesen OMR-Podcast zusammen gemacht und um jegliche Missverständnisse auszuschließen, gleich nochmal der Disclaimer, also ich bin ja wie gesagt nicht bei OMR angestellt, auch jetzt kein freier Journalist, der für OMR arbeitet, sondern letztendlich wie der Philipp auch ein Gründer im IT-Umfeld und hat mir gesagt, damit es mal nicht immer so langweilig ist, versuche ich mal irgendwie Thesen in den Raum zu stellen, die aber auch gut zu begründen. Und eine war, wie gesagt, die Sache, dass wir kennen ja aus der Online-Welt die Plattform, ob es nun Stepstone für Jobs ist oder ImmoScout für Immobilien oder meinetwegen Mobile für Autos, habe ich gesagt, das Gleiche gilt halt auch für Fußballligen. Und habe damals gesagt, das sind halt Effekte, die werden halt über die Bundesliga drüber rollen. Und dann gab es immer die Gegenargumente zu sagen, ja, aber die Trainer und die geben das Geld irgendwie dumm aus und so weiter und so fort. Naja, und jetzt haben wir Liverpool gegen Tottenham im Finale der Champions League. Wir haben Arsenal gegen Chelsea im Finale der Euroleague. Ich glaube, mit Guardiola und Klopp, die beiden besten Trainer in der Premier League. Und in vielen Ländern erlöst die Premier League mehr Fernseheinnahmen in dem jeweiligen lokalen Markt als die lokale Liga. Und das ist meines Erachtens das Zeichen dafür, dass die Bundesliga verloren hat.
Was würdest du, also zwei Sachen, was, also die These, die du damals aufgestellt hast, scheint also jetzt sich mehr und mehr zuzutreffen, weil die Bundesliga-Probleme werden immer mehr sichtbar. Was würdest du A machen, wenn du die Bundesliga steuern würdest und managen würdest? Und zweitens, was erwartest du als zukünftige Entwicklung?
Also ich glaube,
von heute an.
Ich glaube, was wir jetzt ja schon sehen, getrieben primär, ich glaube, von den spanischen Vereinen, wo die Erkenntnis, glaube ich, gereift ist, wenn du Barcelona bist, wenn du Real Madrid bist, du merkst halt aktuell, du musst deinen Spielern ja auch neben dem Geld auch den Wettbewerb bieten und das ist in Spanien komparativ zur Premier League nicht mehr gegeben. Ja, das ist eine schwierige Position für Real Madrid und Barcelona und getrieben scheinbar von diesen Vereinen, wahrscheinlich noch dazu noch so ein Juventus Turin, wird ja diese de facto Europa-Liga diskutiert, die ja scheinbar der Nachfolger von der Champions League ist. Ja, und klar, da schreit die deutsche Presse noch, oh nein, oh nein, oh nein, die arme Bundesliga, das darf nicht, das geht nicht. Und dann fühlen sich irgendwie der Herr Watzke und der Herr Rummenigge genötigt zu sagen, das ist aber nicht unsere Meinung und die Bundesliga ist für uns die Prio 1 und so weiter. Und meine These ist es, dass die Herren intelligent genug sind, um diese Trends zu sehen und jetzt noch aus Selbstschutz, um sich vor ihren eigenen Mitgliedern im Endeffekt verteidigen zu können, sagen, nein, 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 alles nur eine böse Idee, von Real, Barca und Juve und dann zum Schluss sagen, aber wir haben keine Wahl, wir müssen auch mitmachen. Also sprich, ich glaube im Inneren wissen die ganz genau, das ist der Weg, den müssen wir bestreiten, das können sie auch nicht offen sagen, also werden sie zum Schluss so tun, als wären sie halb gezwungen worden. Ob das zum Schluss dann ausreicht oder ob man noch konsequenter sein müsste und sagen müsste, man muss einen Merger machen aus Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien, also sprich, alle vier Länder gehen zusammen und bauen eine Liga als Gegenpool zur Premier League. Ja, das wäre eigentlich meine These. Vielleicht klappt es auch mit dieser halbgaren europäischen Lösung. Falls ja, dann liegt das primär daran, dass aktuell die Big Six in der Premier League diese, sage ich mal, europäische Lösung nutzen, weil sie wiederum von den anderen 14 Premier League-Vereinen mehr vom Kuchen abhaben wollen. Das heißt, die wollen die Fernseheinnahmen mehr zu sich verteilen und nutzen halt diese europäische Liga als Druckmittel, damit die anderen 14 Premier League-Vereine ihnen mehr vom Kuchen abgeben. Also ganz, ganz spannend, wie da die einzelnen Kräfte wirken. Ich glaube, wir werden diese Lösung, die in den letzten Wochen diskutiert worden ist, mit diesen Achtergruppen und den verschiedenen Ligen und dem Auf- und Absteigen, das wird kommen, weil ja, die spanischen Vereine, die italienischen Vereine und auch ein paar französische und portugiesische Vereine, die sind viel, viel näher an der Realität, ja, als das ein Herrn Rummenigge und Herrn Watzke aktuell offen kommunizieren können. Und ich muss jedes Mal immer grinsen, ja, wie eine Zeitung auf der einen Seite sagen kann, pro Europa, und auf der anderen Seite irgendwie sagt, aber die Bundesliga, die muss so bleiben, wie sie ist. Da frage ich mich dann immer im Print, warum Chefredakteure es eigentlich nicht schaffen, zumindest Konsistenz in die eigene Argumentationslinie in der Zeitung zu bringen.
Und du hast dazu noch eine andere ganz interessante Statistik gefunden.
The Guardian, eine der fünf englischen Zeitungen, die veröffentlichen immer so eine Liste der Top 50 Fußballer der Welt. Und wenn man sich die anschaut, ich glaube, da sind aktuell noch zwei Bundesligaspieler. Ich glaube, einer ist Robert Lewandowski in dieser Liste. 2 von 50. Und wenn man sich dann mal anschaut, wer teilweise in der Premier League bei Fulham spielt oder wer da bei Crystal Palace spielt, ja, oder wer da bei Everton spielt, das sind ja ganz andere Spieler und ganz andere Marktwerte. Und ich glaube, ich habe jetzt Transfermarkt, hat glaube ich diese Woche transfermarkt.de, ein Portal, das zum Teil Axel Springer gehört, also dementsprechend glaube ich eher Bundesliga-freundlich als Bundesliga-feindlich. Die haben jetzt bekannt gegeben, unter den 10 wertvollsten Kadern ist kein deutscher Verein mehr. Also unter der Top 10, der 10 teuersten Kader, ich glaube Bayern München ist auf Platz 11 oder 12, ja, und es wird dominiert, ja, von der Premier League und von Barca und Real Madrid, ja, und letztendlich, klar, ich weiß ja immer, dann sagen irgendwelche Fans immer, ja, aber Geld schießt keine Tore, und ich glaube, man muss in aller Härte sagen, Geld schießt Tore. Und das zeigt dir halt, ja, wie dieser Plattformeffekt in den letzten 3-4 Jahren, diese sich selbst verstärkenden Effekte, ja, wohin die führen. Und also dementsprechend, ja, meine persönliche These ist, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ja, irgendwann ist dann die Bundesliga eine reine FIDA-Liga. Das heißt, da wird einfach sozusagen die guten Spieler können sich dort positionieren und gehen von da dann in die Premier League. Ja, das haben wir mit der holländischen Liga eh schon. Klar, dieses Jahr ganz eine Wahnsinnsleistung von Ajax, ins Halbfinale zu kommen, beinahe ins Finale. Aber jetzt ist das Resultat natürlich auch, ja, die Topspieler von Ajax werden sofort im Endeffekt entweder wechseln die nach Spanien oder in die Premier League. Und dann ist sozusagen, Ajax muss wieder bei Null anfangen. Sicherlich mit viel Geld, aber das Geschäftsmodell von Ajax ist es dann nicht mehr, europäische Spitze zu sein, sondern ist halt im Endeffekt, Spieler zu entwickeln für die europäische Spitze. Und darauf läuft es hinaus. Und das ist zwar schade, aber wie das immer so ist, ja, wenn jetzt die Bundesliga, die spanische Liga, die französische Liga und die italienische Liga, würden die jetzt im Endeffekt irgendwelchen Tech-Investoren gehören, würden die sofort miteinander telefonieren und sagen, hört mal, ja, die Nummer 1, die ist ganz weit vorne. Unsere einzige Chance ist es, wenn wir jetzt unsere 4 Firmen zusammenlegen und daraus eine Firma bauen. Das ist natürlich gegeben von Verbandspolitik und so weiter viel, viel schwieriger und dementsprechend unwahrscheinlich.
Eine Sache vielleicht nochmal aus Marketing-Sicht. Hier, eigentlich ist ja auch ein Marketing-Podcast ab und zu, die ich mal spannend finde. Du hattest mal erzählt, dass du dich so wunderst, dass Red Bull bei all ihren Engagements ausgerechnet keinen Premier League-Verein haben. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ja, ich glaube ja, all das, was Red Bull macht, beziehungsweise der Eigentümer von Red Bull, das halte ich schon immer für sehr, sehr durchdacht. Ja, wenn die Sport sponsoren, ob es nun irgendwie dieser Sprung aus dem Heißluftballon ist oder wenn die neue Sportarten sehr früh entdecken, um dann mit der jungen Zielgruppe sozusagen, ja, eine emotionale Beziehung aufzubauen, das wirkt für mich immer sehr intelligent und sehr clever. Ja, ist ja auch ein Zeichen, die sponsern ja, glaube ich, auch das OMR-Festival. Also dementsprechend sind die ja eigentlich fast fehlerfrei unterwegs. Und da habe ich mich halt immer gewundert, was zahlen die eigentlich, Philipp?
Das weiß ich nicht auswendig.
Es ist faszinierend. Ich dachte immer, die ganz guten CEOs, die haben ihre Zahlen unter Kontrolle. Du machst das mehr aus Gefühl heraus, oder?
Absolut, absolut. Alles Bauchgefühl.
Alles Bauchgefühl.
Aber du wolltest jetzt, erzähl mal weiter deine These zu Red Bull.
Ja, und dementsprechend versucht ja Red Bull ja auch immer auf globale Events zu setzen, weil sie auch global vertreten sind. Macht ja auch total viel Sinn, dass wenn du eine globale Marke bist, dann auch diese globalen Skaleneffekte im Marketing ausnutzt. Und klar, ja, RB Salzburg, ja, das ist natürlich sozusagen der Heimatort in Anführungsstrichen. Aber warum man dann nach Leipzig gegangen ist und dann auch mit dem ganzen Gegenwind in Leipzig oder mit dem Gegenwind in der Bundesliga. Man hätte ja auch damals sagen können, man kauft einen englischen Verein. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt so ein Southampton. Oder vielleicht ist es man in so einer Lage, so ein West Ham zu kaufen. Und dann halt die Premier League als globale Plattform nutzen. Also daher für mich total überraschend, warum man sich da für die Bundesliga entschieden hat und halt nicht für die Premier League. Und ich würde sagen, von außen betrachtet, wahrscheinlich einer der wenigen Fehler, die da im Red Bull Marketing gemacht worden sind.
Ja, also ist ja mal eine These. Mal gucken, ob wir da irgendwie ein Argument oder eine Meinung oder ein Insight zu bekommen. Kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Roadshow. Wir gehen wieder mit dem Podcast auf Tour, haben im letzten Herbst schon mal gemacht, waren auch da schon begleitet von den Kollegen von Media Impact, dem Vermarktungs-Joint Venture von Axel Springer und Funke Mediengruppe, also dem größten cross-medialen Vermarkter in Deutschland. Und auch diesmal sind die Kollegen wieder mit dabei, sind wir happy und stolz drauf. Wir sind am 25.06. in Bielefeld und am 1.07. in Stuttgart. In Bielefeld zu Gast im Live-Podcast ist der Frank Seidensticker von der Seidensticker-Gruppe, also Fashion, Hemden insbesondere. Da sprechen wir über die digitale Transformation, über das Marketing für seine Produkte in der heutigen Zeit. Wer dabei sein möchte, am besten nachgucken unter omr.com/roadshow mit dem Code OMR15. Gibt es irgendwie auch die Tickets auch günstiger. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach kommt. Ich bin mir sicher, neben dem Podcast ist auch gutes Networking. Einfach ein netter Abend in Bielefeld am 25.06. oder, darüber werden wir nochmal reden, am 1.07. in Stuttgart. Aber lass uns vielleicht nochmal ganz jetzt, wir haben über alle möglichen Sachen geredet, du hast irgendwie den Podcast gekapert, dann haben wir über Sport geredet, so ein bisschen irgendwie jetzt auch mal so ernsthaftes Digital-Business. Da hattest du, oder lass mal einsteigen, börsennotierte Digitalfirmen hatten jetzt, habe ich ja in meiner Analyse auch so ein bisschen beim Festival versucht vorzustellen, hatten eine schwere Zeit. Also deutsche Digitalfirmen an der Börse haben an Wert verloren sogar in den letzten 12 Monaten.
Und das liegt daran, ja, dass die deutschen Firmen ganz, ganz, ganz selten top of the funnel sind. Ja, gibt da wenige Ausnahmen. Und wenn du dir mal anschaust, sicherlich auch, das hat dann teilweise auch hausgemachte Gründe. Wir hatten ja über so ein Home24 gesprochen. Home24 ist Möbel E-Commerce. Da hatte ich ja, glaube ich, gesagt gehabt im Podcast bei dir, ja, Firmen, die nicht wachsen und keinen Gewinn machen, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Ja, und dann gab es ja dieses wundersame, einmalige Quartalswachstum, sodass man dann an die Börse gegangen ist. Seitdem ist aber das eingetreten, was ich vorhergesagt habe. Und ich glaube, der Aktienkurs, der im Hoch mal bei knapp 32 Euro war, der war, glaube ich, gestern oder heute unter 4 Euro. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, ist die Marktkapitalisierung entsprechend dem Cash, den die noch auf dem Bankkonto haben. Das heißt, das Bestandsgeschäft bewertet die Börse, ja, ein bisschen übertrieben gesagt, mit 0 Euro. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass, glaube ich, Home24, ja, eine Firma ist, die halt ja nie so richtig operativ exzellent war. Es liegt aber auch daran, dass im Möbelbereich es sehr, sehr schwierig ist, viele Berührungspunkte aufzubauen. Ja, Möbel kauft ein Kunde nicht täglich, wöchentlich, monatlich, sondern es sind immer wieder punktuelle Einkäufe. Und wenn die Suche immer wieder über Google beginnt, dann geht die EBIT-Marge vom Anbieter zu Google. Das ist die Situation. Also finde ich zwar zum einen so ein bisschen schade für den Standort, dass da meine These ja zum größten Teil zutrifft, ja, aber es ist so, wie es ist.
Und sag noch mal ein paar andere Firmen. Also wie siehst du jetzt in Delivery Hero zum Beispiel, denen geht es ja noch relativ gut. Was ist da deine Prognose?
Ja, ich glaube, also wir hatten ja über die verschiedenen Rocket-IPOs gesprochen. Ja, gab ja auch Westwing, wo ich eigentlich aufgrund des Modells, ja, dass man da halt über E-Mails mit dem Kunden in Kontakt bleibt, so ein bisschen positiver gestimmt war. Aber die Q1-Ergebnisse, die waren jetzt desaströs und, glaube ich, auch in der Zwischenzeit, ja, die Aktie, glaube ich, 70% vom Hoch verloren oder mehr. Also auch da die Market Cap fast schon irrelevant. Klar, die Firma, die sich komparativ gut gehalten hat, ist Delivery Hero. Warum hält die sich gut? Primär aus dem Grund, wenn die einmal einen Kunden haben, dann gibt es mit dem Kunden viele Berührungspunkte. Ja, und dementsprechend ist die These, dass das Modell von Delivery Hero, natürlich in Holland ist es Takeaway.com, die ja auch von Delivery Hero Lieferheld und Pizza.de übernommen haben, oder in England Just Eat, ja, oder in den USA Grubhub. Da ist die These vom Markt, wenn sich solch ein Anbieter in einer Lokalität einmal zum Monopolisten wird und dann den Kunden bindet, weil ein Kunde, der Essen bestellt, ja, der tut das mit einer hohen Frequenz und über eine App, dann hat man halt Real Estate auf dem Handy des Nutzers, dass dann halt der Wert nicht mehr so gut von GAFA abgegriffen werden kann. Das ist die These, und daher bei Delivery Hero, ja, trotz der weiter relativ hohen Verluste, gesteht der Markt denen halt eine sehr hohe Marktkapitalisierung zu. Sicherlich auch, meines Erachtens, ich war total überrascht, dass das Kartellamt da scheinbar nichts machen konnte, durch den Verkauf von Pizza.de und Lieferheld, ja, an Takeaway, den Lieferando gehört, ja, ist natürlich auch in Deutschland ein Monopolist entstanden. Und zum einen hat Delivery Hero dafür ungefähr 500 Millionen Cash bekommen, zum anderen, ich glaube, 17-18% an Takeaway.com. Das heißt, auch ein Delivery Hero profitiert jetzt daran, dass die Aktie von Takeaway.com so stark gestiegen ist, weil der Markt annimmt, dass wenn du einmal Monopolist bist, kannst du das Marketing, was in der Summe über alle drei Marken im dreistelligen Bereich war, das kannst du weit runterfahren. Es gibt dann auch auf Google niemanden mehr, der gegen dich bietet. Und auf einmal hast du ein sehr, sehr profitables Geschäft. Und das ist die Logik dahinter. Und Delivery Hero ist, glaube ich, gerade im Bereich in der Region MENA noch sehr, sehr stark. Und das hebt sie dann sehr, sehr stark ab von einem Home24 oder einem Westwing, die halt weiterhin sozusagen de facto ihren EBIT an Google abgeben müssen. Ja, und dann haben wir zwischendrin, ja, haben wir eine HelloFresh, auch in der Zwischenzeit unter IPO-Kurs. Ich glaube, der IPO-Preis war nicht Kurs, der IPO-Preis war, glaube ich, 11,50 €. Ich glaube, aktuell so um die 9 Euro, war auch schon mal bei 6 Euro. Hat den Vorteil auch, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, es gäbe keinen Churn, dass halt der Kunde immer im dauerhaften Kontakt mit HelloFresh ist. Da ist das Problem eher die Frage, ist das ein nachhaltiges, langfristiges Modell oder ist es ein Modell, was halt im Endeffekt am Churn zugrunde geht? Da hatten wir ja mal auch einen Podcast zugemacht, da gab es auch mal von mir, von dir, hast du mich mal interviewt, gibt es einen Artikel auf OMR Daily, wo ich argumentiert habe, dass meine größte Sorge da eher der immanente Churn des Modells ist. Ja? Aber das so in der Summe.
Man muss sagen, die haben sich sagen wir mal, relativ gut gehalten. Da warst du, glaube ich, noch skeptischer. Und man weiß ja nicht, was noch kommt, aber da hättest du wahrscheinlich, die Zahlen hättest du nicht unbedingt erwartet, ne? Bis aktuell, oder?
Ja, auf der anderen Seite verdienen die kein Geld. Ne? Also sprich, der Umsatz, der geht komplett drauf für Cost of Goods Sold, Logistik und Marketing. Das heißt, der gesamte Overhead, der ist halt letztendlich Verlust. Und es steht bisher halt aus, dass die beweisen können, dass sie Geld verdienen. Und das heißt, die haben ja aktuell über den Börsengang das Geld, um das zu finanzieren. Aber wenn du im Endeffekt, glaube ich, im Milliardenbereich Umsatz machst und trotzdem kein Geld verdienst, ist so ein bisschen die Frage, wann ist der Zeitpunkt erreicht, wie groß musst du werden, um Geld zu verdienen? Und ich bleibe dabei in einem Modell, wo ein Drittel Logistikkosten und ein Drittel Marketingkosten. Bist du halt systematisch benachteiligt, wenn jetzt ein Supermarkt irgendwie das anbietet und vielleicht zum Abholen anbietet, dann hat der Supermarkt keine Logistikkosten, weil der Kunde die selbst übernimmt und er hat auch letztendlich keine Grenzmarketingkosten, wenn er das Produkt einfach im Supermarkt bewirbt. Und die Markteintrittsbarrieren sind halt nicht so hoch. Ja, das sind meines Erachtens, gibt es sicherlich da Skaleneffekte, aber ich sehe ehrlich gesagt bei HelloFresh keine Netzwerkeffekte. Und daher ist es immer ein Modell, was angreifbar bleibt. Und die ganzen hohen Marktbewertungen, Marktkapitalisierungen bei Tech-Firmen sind ja dadurch getrieben, ja, dass Firmen einen unfairen Vorteil haben. Ja, durch Netzwerkeffekte oder halt im Endeffekt durch, im Fall von Enterprise-Software, von Software-as-a-Service, von unglaublich geringen Stückkosten, also variablen Stückkosten. Das heißt, wenn ich meine Software an den 100.000 Kunden verkaufe, ja, letztendlich ist die Software ist halt eh schon da. Ich habe so ein bisschen halt Vertriebskosten, so ein bisschen Onboarding-Kosten, so ein bisschen Support-Kosten, aber ich habe halt eine Riesenmarge auf der Software. Und das ist halt in dem Modell nicht gegeben. Daher ist halt HelloFresh für mich letztendlich eigentlich keine Tech-Firma oder beziehungsweise keine Firma, die von den üblichen Tech-Vorteilen profitiert. Und
vielleicht gibt es bei dem Modell trotzdem irgendwas, was wir nicht sehen, weil ich war überrascht zumindest. Ich glaube, du auch, als wir hatten kurz getextet, als irgendwie rausgekommen ist, dass einer der besten oder erfolgreichsten Venture Capital Firmen der Welt, Union Square Ventures aus New York, dass die ganz, nicht ganz groß, aber zumindest relevant investiert haben in eine in Australien an der Börse gelistete, aber am Ende deutsche Firma, die in einem ähnlichen Segment unterwegs ist wie HelloFresh, die heißt Marley Spoon. Ja, also gar nicht so groß, aber auf einmal und ist da schon sehr viel Geld reingeflossen. Ich glaube, die Firma ist jetzt noch irgendwie an der Börse so 60, 70 Millionen wert, haben schon sehr viel Geld bekommen.
Das zeigt, aber auf einmal, dass Union Square Ventures in Marley Spoon investiert hat, zeigt dir, ja, dass auch die besten VCs teilweise nicht wissen, was sie tun. Ja, also ich sag mal so, das erste Beispiel war das Investment von Union Square Ventures in OneFootball. Ja, da wurde mir irgendwie aus Union Square Ventures Kreisen erklärt, irgendwas von Netzwerkeffekten und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, wo sind jetzt die Netzwerkeffekte bei OneFootball? Ja, und in der Zwischenzeit, glaube ich, ist es jedem transparent, ja, dass die nicht eingetreten sind. Ja, denn immer, wenn dann nach Union Square Ventures ja, irgendwelche reichen Erben da investieren müssen, dann weißt du halt, dass irgendwie mindestens 30 andere VCs abgesagt haben. Und bei Marley Spoon ist ja letztendlich gestartet als ein HelloFresh, aber ohne Subskription. Ja, das hat dann der Fabian Siegel, der CEO und Gründer, schnell gemerkt, dass er ohne Subskription überhaupt gar keine Chance hat, um die Kundenakquisitionskosten gegenzufinanzieren. Dann hat Marley Spoon schnell einen Pivot gemacht zum zweiten HelloFresh mit der Problematik, Marley Spoon ja, ist komparativ so klein, dass sie überhaupt gar keine Chance haben. Also HelloFresh hat ja schon Probleme, Geld zu verdienen, trotz der relevanten Größe. Wenn du jetzt im Endeffekt diese Größe nicht hast, ja, dann bist du komplett chancenlos. Dann hast du die Probleme des Modells und du hast die Probleme, dass du klein bist. Beides zusammen ist tödlich. Und es ist ja auch ganz klar.
Aber warum machen das dann diese VCs? Ja. Warum machen das dann Leute, die ja nun nachweislich gute Entscheidungen getroffen haben,
ja, letzten aber Jahren, ganz offen,
die auch sagen, warum machen die das?
Ja, bösartig gesprochen, ja, ab und zu kauft auch irgendwie einen Uli Hoeneß den falschen Spieler. Bösartig gesprochen, warum stellt der HSV immer wieder einen falschen Trainer ein? Fehler passieren, die passieren auch USV. USV ist ein kleines Team, ja, und wenn dann ein kleines Team versucht, global zu investieren, dann stößt es teilweise auch an eigene Ressourcenengpässe. Und Marley Spoon, der Fabian Siegel, ja, der kann das sicherlich super gut verkaufen, aber dass eine deutsche Firma, die in der Zwischenzeit, glaube ich, das Hauptgeschäft in den USA macht, in Australien an die Börse geht, das sagt ja auch alles. Also da ist das Signaling ja eindeutig, ja. Die konnten in Deutschland keinen Börsengang machen, ja, in den USA auch nicht. Und dann haben sie in Australien noch so eine Börse gefunden, wo halt teilweise kleinere Tech-Firmen überwertet werden. Ja. Und jetzt
wobei, glaube ich, auch Australien ein wichtiger Markt war von denen,
ja,
oder der relevanteste
Markt. Ja, ganz offen, Australien ein wichtiger Markt. Da waren die, glaube ich, die Nummer zwei. Das ist ein Markt mit 25 Millionen Einwohnern. Wenn der irgendwie wichtig ist, das ist irgendwie so eine total bekloppte Begründung. Und wenn man sich das mal anliest, der Albert Wenger, ja, Partner, General Partner bei USV, sicherlich wahrscheinlich mit der erfolgreichste deutsche Risikokapitalgeber, denn er kommt aus Deutschland, hat dann, glaube ich, in Harvard studiert und ist jetzt der General Partner bei USV, ein brillanter Kopf, ja,
der schreibt... War auch hier im Podcast vor ungefähr einem Jahr
oder so. Ja, ein brillanter Kopf. Der schreibt einen Post und argumentiert da tatsächlich, also ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen, da merkt man halt, wie manche VCs in der Blase leben und von der Realität nichts mehr mitbekommen. Da hat er, glaube ich, argumentiert, Marley Spoon würde sich differenzieren, weil die könnten auch ein Produkt für $5 pro Mahlzeit anbieten und damit könnten sie dann auch in den Massenmarkt gehen und Familien bedienen. Und da habe ich mich nur gefragt, naja, die meisten Familien, ob nun in den USA oder auch in Deutschland, ja, da gibt es halt auch mal Spaghetti mit Bolo und da kostet die Spaghetti, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, Packung Spaghetti im Supermarkt für 4 Personen irgendwie 89 Cent, ja, die Portion Bolo vielleicht irgendwie 99 Cent und dann sind die Gesamtkosten, ja, sind dann irgendwie 1,90 Euro für 4 Personen, also umgerechnet irgendwie, ja, 48 Cent und der argumentiert dann damit, ja, Marley Spoon, ja, die würden demnächst das für $5 anbieten und würden sich damit einen neuen Markt aufmachen. Da merkt man halt, dass manche VCs, ja, komplett weltfremde Argumentation, denn das Produkt, ja, ist sicherlich kein Produkt, wo man sagt, damit trete ich jetzt gegen Lidl, Aldi und die Selbstkocher an, ja. Meines Erachtens totaler Nonsens. Und wie gesagt, ja, sogar brillante Leute, ja, die dann, ja, vielleicht auch Geld anlegen müssen, die Anlagedruck haben, ja, auch die machen Fehler.
Okay, dann sag noch mal ein paar Worte. Ich kriege mittlerweile schon ab und zu mal eine SMS von Freunden oder von Hörern, die sagen, was sagt eigentlich Sven Schmitz zu Zalando? Soll ich da jetzt nur investieren oder soll ich da nicht mehr investieren? Was sagst du dazu?
Nee, ich habe immer zu Zalando gesagt, ich glaube, dass Zalando ist so groß und so gut von Analysten, ja, gecovert, also sprich, wird verfolgt von Leuten, die gut sind, aufgrund der Größe und aufgrund sozusagen sicherlich auch dem Leuchtturmcharakter im deutschen Internet, dass es mir da schwerfällt, irgendeinen Mehrwert zu generieren. Ja, ich glaube teilweise bei kleineren Firmen, wo es Sondersituationen gibt, glaube ich, da kann ich dann irgendwie nochmal Mehrwert generieren, weil entweder wird die Firma von keinen Analysten verfolgt oder die Analysten, die die Firma verfolgen, leiden alle unter Interessenskonflikten oder es wird von Analysten verfolgt, die das eigentlich gar nicht verstehen, was sie da verfolgen. Das ist meines Erachtens bei Zalando nicht der Fall. Wir hatten ja bei Zalando im Endeffekt, ist ja die Aktie zurückgegangen, weil es irgendwie von Vergleichswerten problematische Wachstumszahlen gab. Dann gab es, glaube ich, 1-2 Quartale, wo Zalando auch nicht ganz so stark gewachsen ist wie erwartet. Aber ich glaube, die letzten Quartale hat sich Zalando dann wieder gefangen. Was wir bei Zalando sehen, was, glaube ich, ja, auf den ersten Blick vielleicht auch nachteilig ist, aber auf den zweiten Blick meines Erachtens primär gut. Die Bestellfrequenz erhöht sich, auch wenn sich dadurch die Bongröße verkleinert. Also scheinbar bietet Zalando mehr Fast Fashion an oder es gibt jetzt mehr Käufer, die bei Zalando Fast Fashion kaufen. Ich glaube, diese mehr Orders sind ganz, ganz wichtig, weil dadurch Zalando mehr Berührungspunkte schafft. Das heißt, je öfter ein Kunde bei Zalando kauft, desto vorteilhafter ist es ja. Das ist ja im Endeffekt die Strategie von Amazon über Amazon Prime, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Amazon als Marktplatz so erfolgreich ist, wie sie heute sind, so dominant. Und warum Amazon in den USA ja auch sagt, wir wollen jetzt irgendwie alles in einem Tag zustellen. Immer, um zu gucken, ja, über Service, Leute bestellen mehr. Mehr bestellen heißt mehr Berührungspunkte. Deshalb ja auch das Investment von Amazon in die TV-Serien und andere Services, die auf den ersten Blick nichts mit dem Kernangebot zu tun haben, aber dazu führen, dass Leute an die Plattform gebunden werden. Diese Skaleneffekte, diese Größe von Amazon, um das genauso zu machen, die hat Zalando nicht. Aber Zalando kann halt gucken, dass sie daran arbeiten, dass sich die Bestellfrequenz erhöht. Und so sehen die letzten Quartalsreports aus. Und auch wenn dann vielleicht als Konsequenz von Fast Fashion auch die Bongröße fällt, finde ich, das ist ein positives Zeichen. Und die Aktie hat sich ja in der Zwischenzeit auch wieder erhöht. Und daher, wie gesagt, was sie jetzt genau wert ist, ich glaube, Da gibt es diverse Analysten, die sich damit noch viel, viel intensiver auseinandersetzen als ich. Aber ich konnte zumindest verstehen, warum sie gefallen ist. Wenn man nämlich sagt, hier statt, sagen wir mal, 25% Wachstum, wächst die Firma nur 15% und sich mal anguckt, ja, 1,25 hoch 5 minus 1,15 hoch 5. Und das Delta hat halt erklärt, warum der Aktienkurs gefallen ist. Jetzt, wo sich die Wachstumsaussichten wieder besser ausschauen, ist der Aktienkurs entsprechend gestiegen. Und wie gesagt, ja, ich glaube, sicherlich auch ein Top-Team, was da am Start ist. Und aber klar, ja, da gibt es auch viel Konkurrenz. Also sicherlich von Amazon und auch von About You, über die wir auch schon mal im Podcast geredet haben.
Absolut. Der Tarek war gerade vor, ich glaube, 2 Wochen im Podcast, also der Gründer, einer der Gründer. Muss man sagen, schon eine Wahnsinnsgeschichte bei About You, oder? Ich meine, das hattest du auch schon immer so gesehen, dass sie es nicht schlecht machen. Gab es auch Beispiele, wo du deren Marketing sehr gelobt oder bewundert hast. Aber man muss, die liefern wirklich, ne? Also
ja, ich glaub,
im Rahmen der Möglichkeiten.
Korrekt, also ich glaube, muss man ja auch mal Hut absagen. Ich finde, das Fundraising ist da meines Erachtens kommunikativ von Otto nicht gut begleitet worden. Ja? Aber das, was zum Schluss bei rausgekommen ist, grandios, also sowohl von der Summe wie von der Bewertung und wer investiert hat. Sicherlich der führende, sage ich mal, Online-Fashion-Investor mit der Bestseller-Gruppe. Und das war einfach top, top, top. Und der Tarek hat ja auch im Podcast mit dir darüber geredet, wie er letztendlich oder wie About You Marketing neu denkt, ja, indem man eigene TV-Shows, eigene Events und ganz klar durchrechnet, was kostet mich das, was bringt mir das. Und wenn natürlich der Tarek sagt, dass potenziell sogar zum Schluss solche Marketing-Events ja, über WKZs sogar plus minus null für About You sind und trotzdem diese Aufmerksamkeit bringen, ja, das ist natürlich top. Das zeigt dir halt auch, wie es About You geschafft hat, im gewissen Rahmen dadurch unabhängiger von GAFA zu werden. Und das war ja auch, haben wir jetzt im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen, wie wichtig das ist, um dauerhaft Geld verdienen zu können. Und ich glaube, wir hatten ja initial mal in einem Podcast darüber gesprochen, über als er letztendlich sehr aggressive Preispromotion gemacht hat, damit Leute seine App downloaden, oder die About You App, nicht die vom Tarek, die App, sondern die About You App. Und immer mit der These, dass wenn die App einmal auf dem Homescreen oder zumindest auf Seite 2 vom Smartphone der Kunden, des Kunden ist, dann kann man selbst Berührungspunkte kreieren. Dann ist man nicht mehr darauf angewiesen, immer wieder sozusagen bei der Tollbridge von Google zu zahlen, Tollbridge, ja, Bezahlschranke von Google Geld abgeben zu müssen. Und das hat der Tarek top gemacht. Und ich war ja immer skeptisch, was 2 Dinge angeht. Das eine war immer die Frage, kann ich als dritter Anbieter neben Amazon und Zalando bestehen? Und da hat der Tarek ja immer gesagt, hier Discovery und so weiter, andere Positionierung. Ja, da war ich skeptisch, da scheint er recht zu behalten. Daher ziehe ich da meinen Hut. Und ich glaube, die eine Diskussion, wo ich immer noch anderer Ansicht bin, ist die Thematik, warum eine Firma, die eigentlich im Kerngeschäft sagt, wir betreiben einen erfolgreichen Onlinehandel und wir differenzieren uns über Marketing, über Positionierung, das kann ich alles verstehen. Warum die jetzt sagt, wir machen noch irgendwie eine E-Commerce-Cloud-Angebot potenziell für andere Händler, das konnte ich letztes Jahr nicht nachvollziehen, das kann ich auch dieses Jahr nicht nachvollziehen. Aber ganz offen, okay, ist wahrscheinlich nur ein Teil des Gesamtgeschäftes und wenn die anderen beiden Sachen, also das Marketing weiter so gut funktioniert, die Positionierung so gut funktioniert und als konsequent das Wachstum und irgendwann aus dem Wachstum auch das EBIT wird, dann ist der Erfolg auch so ausreichend groß und verdient den ganzen Respekt.
Sag mal, wir haben noch 1-2 Sachen, die wir irgendwie besprochen hatten letzte Zeit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht eine ganz letzte Frage zum Thema About You und Zalando. Ist das eigentlich bei Zalando, glaubst du, dass die intern sich da irgendwie drüber ärgern oder sich einen Fehler ankreiden, dass sowas wie About You überhaupt erst hat entstehen können? Weil man hätte ja gedacht, dass Zalando sowas vielleicht gar nicht zulassen würde oder dass sie irgendwie versuchen, diesen Kanal, diesen Platz direkt abzuriegeln Oder glaubst du, das war ohnehin unvermeidbar, wenn da jemand kommt mit so viel Geld, wie About You am Anfang schon hatte, dann hatte da Zalando gar keine Möglichkeit, als das zuzulassen?
Also ich glaube jetzt persönlich, dass es immer klar war, dass es noch irgendjemand versuchen wird, ob es nun eine deutsche Firma ist oder vielleicht eine englische Firma. Gibt ja auch in England durchaus Wettbewerb neben Amazon für Zalando. Ich glaube, das war Zalando immer klar. Ich glaube weiterhin, dass wahrscheinlich so ein Zalando Amazon noch als größere Bedrohung sieht als ein About You. Und wahrscheinlich würden sowohl den Robert Gentz wie den Tarek Müller sagen, ja, der Gesamtmarkt, der ist so groß. Zum Schluss kommt es, ist nicht die Frage Zalando versus About You, sondern ist halt die Frage, ja, versus Amazon und versus Offline. Also dementsprechend, ja, wahrscheinlich wird man bei Zalando sagen, die Marketing-Sachen, die der About You umgesetzt hat, sehr unternehmerisch, ja, da hätten wir uns vielleicht irgendwie an einer Stelle einzelne Sachen abschneiden sollen. Es ist ja auch nicht ohne Grund, dass ja, Anfang letzten Jahres die Zalando-Marketing-Abteilung restrukturiert worden ist. Die schien dann ja irgendwann so groß geworden zu sein, dass es da dieses ja, Kingdom Building, also da haben halt einzelne Leute halt so Königreiche gebaut und immer wenn dann ja, Firmen zu konzernlastig werden, dann agiert dann jemand mehr unternehmerisch. Und ich glaube, das ist ja das, was, glaube ich, den Tarek Müller halt auszeichnet. Ja, der denkt halt echt unternehmerisch. Und zu sagen, ja, ich nehme halt das Thema Content Marketing und übersetze das von online zu offline und mache meine eigene Fernsehsendung, ja, auf Pro7Sat.1, finde ich schon eine coole Idee.
Sag mal, apropos Fernsehsendung, Pro7Sat.1 hast du gerade auch schon gesagt, auch eine der größeren deutschen börsennotierten Digitalfirmen. Kurzer Kommentar.
Ja, ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, einen Podcast zu Pro7Sat.1 gemacht, wo ich ja schon gesagt habe, also ich glaube, wir saßen ja selbst mal, ich weiß gar nicht, vor 2, 2,5 Jahren zusammen. Da haben wir über Netflix gesprochen, damals schon in den USA mit Megatraktion, in Deutschland noch nicht. Und da habe ich ja gesagt, die werden auch in Deutschland kommen. Ja, und das Modell hätte Pro7Sat.1 eigentlich selbst machen müssen, haben sie nicht. Und lineares Fernsehen, ja, ist zum Schluss Abwehrselektion. Ja, wer heutzutage noch lineares Fernsehen schaut, ja, das, da hat ja der Ex-Vorstandsvorsitzende von Pro7 selbst gesagt, was er von der Zielgruppe hält. Und es musste für die offenen Worte dann gehen. Ja, und jetzt hat man halt die Problematik. Ja, die Einschaltquoten, die fallen. Und jetzt muss man halt, man hat jetzt jahrelang halt das kompensiert, indem man halt an den Programmkosten gespart hat und versucht hat, die TKPs nach oben zu ziehen. Das ist spannend, ja. Wenn man, ich gebe dir mal ein Beispiel, kann auch jeder mit dem Taschenrechner nachvollziehen. Wenn Einschaltquoten um 5% fallen und ich die Preise um 5% erhöhe, dann ist die Konsequenz 1,05 mal 0,95. Das ergibt fast 1. Das heißt, man kann das gerade noch kompensieren. Wenn die Einschaltquote aber um 50% fällt, dann muss ich nicht den Preis um 50% steigern, sondern um 100%. Denn 1,5 mal 0,5, ja, ergibt nur 0,75. Aber also muss ich von 1 auf 2 und 2 mal 0,5 ergibt dann 1. Anders ausgedrückt, wenn halt die Einschaltquote fällt, fällt und fällt, ja, muss ich die Preise immer stärker anpassen, damit der Umsatz stabil bleibt. Parallel nehme ich aber für eine immer schlechter werdende Zielgruppe mehr Geld. Ja? Das ist die Thematik der adversen Selektion. Und das kann einfach nicht gut gehen. Das geht nicht. Und ich glaube, es hat der Markt jetzt auch langsam erkannt. Und da helfen jetzt auch die ganzen irgendwie Nebelbomben, die da Pro7Sat.1, die haben ja irgendwie in jedem Vierteljahr eine neue Präsentation gemalt und ihre Beteiligung irgendwie neu dargestellt und wieder irgendwie 3 Buzzwords draufgetan. Es hilft halt nicht. Das Kerngeschäft, das ist verloren. Ja, man hat viel, viel, viel zu spät auf Netflix, ja, Amazon Prime Television, ja, und Co. reagiert. Jetzt hast du auch noch Sky mit eigenen Produktionen. Ja, du hast auch noch ein DAZN, was sozusagen um die Aufmerksamkeit der Nutzer kämpft. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Kerngeschäft, da brennt der Baum und ich sehe keine Möglichkeit mehr für ProSiebenSat.1 das zu löschen. Ja, und ich glaube, die Aktionäre sehen das auch so. Ich glaube, wir hatten ja damals über Aktienkurse gesprochen und wir sind noch nicht ganz auf Heinz-Sabah-Niveau wieder, aber wir nähern uns dem. Das heißt, Philipp, falls du noch Aktien hältst, ja, bist du bald wieder bei deinem Einstandspreis.
Okay, ich hatte damals erzählt, also dass der Heinz-Sabah, ich glaube, es war um die Jahrtausendwende irgendwann, bei ProSiebenSat.1 eingestiegen ist, ein israelischer Großinvestor. Das war damals nach der Kirchkrise und da habe ich auch selber damals mich getraut, ein bisschen als ganz, weiß ich nicht, mit meinem wenigen Konfirmationsgeld ein bisschen mitzuzocken. Und das hatte sich dann nachher in den letzten Jahren sehr, sehr gelohnt. Aber okay, scheint jetzt wirklich vielleicht die Party da vorbei. Müssen wir mal gucken. Immerhin haben sie ja nun mittlerweile auch ein Digitalgeschäft, einiges zusammengekauft, da eine relativ große Digitalgruppe. Da bist du jetzt nicht so optimistisch, aber es ist ja zumindest schon in einigen Stellen relativ substanzielles Geschäft, also im Dating,
ja,
aber Matchmaking.
Aber ganz offen,
ja.
Ich hätte ja auch damals im Podcast gesagt, zumindest kann ich die Logik hinter den Käufen von Elite-Partner und Parship nachvollziehen. Ja, aber es rettet dir dein Kerngeschäft nicht. Also genauso gut hätten die sagen können, wir schütten das Geld an unsere Aktionäre aus und die Aktionäre investieren das Geld in GAFA-Aktien. Wäre wahrscheinlich für die Aktionäre besser gewesen. Ja, stattdessen sind da ja teilweise auch da Investments getätigt worden, die unter adverser Selektion leiden. Also einfach Firmen, die halt, wo andere Käufer nicht wollten, hat dann halt ProSiebenSat.1 zugeschlagen. Und das ist dann ja teilweise auch Taschenspielertricks, in denen dann halt sozusagen die eigenen Spots halt sehr stark dafür eingesetzt werden, um dann irgendwie Amorelli, Flaconi und Co. zu bewerben. Alles mit der These, dass die Spots halt keine Opportunitätskosten haben. Und wenn ich jetzt mit Gründern rede, die auf ProSiebenSat.1 Fernsehwerbung schalten, da gibt es natürlich Opportunitätskosten. Wenn ein Werbeblock nochmal 5 Spots mehr hat, und die haben nochmal weitere 5 Domains, die da beworben werden, dann wirkt das negativ auf andere Spots sich aus. Und da hat man das eigene Produkt letztendlich, wie soll ich sagen, beschädigt. Und dementsprechend ist das auch immer so eine Milchmädchenrechnung, die da durchgeführt worden ist. Und ich beneide dann den neuen Vorstandsvorsitzenden von ProSiebenSat.1 nicht. Denn ich würde jetzt irgendwie sagen, also mir fällt für die jetzt keine Strategie ein, wo ich sagen würde, da haben die eine relevante Chance, dass sie in 5 bis 10 Jahren noch irgendeine Relevanz haben.
Mal wieder der Red Bull Kilometerzähler. Was ist der Red Bull Kilometerzähler? Ich habe es ja schon häufiger erwähnt, eine Aktion von Red Bull, bei der wir alle gesund ins Büro kommen sollen, per Joggingschuh, per Fahrrad, zu Fuß, das Auto mal stehen lassen und am besten in dem Zeitraum vom 6. Mai bis zum 16. Juni sollen so über 1 Million Kilometer zustande kommen. Das Ganze dokumentiert über diese Fitness-App Strava. Red Bull hat natürlich dabei auch überlegt, wie kann man die Leute motivieren. Es gibt was zu gewinnen, also alle, die sich jetzt anmelden unter redbull.com/Kilometerzähler. Die sind schon in der Verlosung dabei. Je mehr Kilometer man dann macht, desto bessere Preise kann man gewinnen, desto wahrscheinlicher gewinnt man was. Es machen abgefahrene Leute mit, wie der Ironman-Gewinner Sebastian Kienle, Ultra-Runner Flo Neuschwander. Also eine coole Aktion. Ich glaube, es kann nicht schaden. Macht mal mit. redbull.com/Kilometerzähler. Dann lassen wir mal ein paar Sachen weitergehen. Axel Springer, relativ konstant, hat man jetzt irgendwie zuletzt gehört, irgendwie eBay Kleinanzeigen wurde geprüft, wird nicht gemacht, als Investment.
Das haben wir im BS-Podcast exklusiv vermeldet. Axel Springer hat sich im Endeffekt, eBay für die Hörer soll ja auf Druck von Aktionären aufgespalten werden. Und zwar in das klassische eBay. Dann in eBay Classifieds, das ist in Deutschland eBay Kleinanzeigen, das ist in Holland Marktplatz, das ist in England Gumtree und so weiter und so fort. Und noch StubHub, das ist der Sekundärmarktplatz für Tickets. Und dieses eBay Classifieds-Gebilde soll ungefähr 10 Milliarden bringen. Und Springer, die ja sehr, sehr stark im Bereich Kleinanzeigen Classifieds sind, hat sich das angeschaut. Und er hatte wohl auch Interesse. Und da konnten wir vermerken, dass Springer hätte, um das zu finanzieren, hätten die letztendlich auch nochmal das Eigenkapital stärken müssen. Springer hat ungefähr eine Market Cap von 5 Milliarden und um dann eine Firma zu übernehmen, die 10 Milliarden kostet, sicherlich kannst du da viel über Fremdkapital machen, aber du brauchst sicherlich auch mindestens 2 weitere Milliarden Eigenkapital. Und dafür hätte Springer eine Kapitalerhöhung machen müssen. Und das fällt natürlich doppelt schwer, weil der Aktienpreis von Springer aktuell leidet. Der ist wieder unter 50 Euro. Und zum anderen wäre dann natürlich auch Friede Springer verwässert worden und hätte die Kontrolle über Axel Springer, die sie aktuell ausübt, verloren. Und da haben mir gute Quellen berichtet, dass intern Fried Springer gesagt hat, nein, das will sie nicht, sie will die Kontrolle behalten. Und damit war Springer nicht in der Lage, überhaupt das auch nur ansatzweise zu finanzieren und musste sich so von den Interessentenliste zurückziehen.
Okay. Eine Sache, die wir auch seit eigentlich du dabei bist oder seit du hier als Stammgast immer wieder auftrittst, verfolgen, ist, was du da in Essen machst mit Maschinensucher.de. Du hast ja irgendwann auch, ich glaube, da lief der Podcast oder haben wir den schon laufen gehabt, da hast du da investiert, hast dich da eingekauft in den Marktplatz für gebrauchte Maschinen, also B2B-Business. Und wir haben dann so spaßeshalber das über die Jahre immer verfolgt. Irgendwie, du hast Werbung gemacht im Darts, hast da irgendwelche Darts-Spieler gesponsert und Werbung eingekauft bei Sport1 und so. Wie geht's der Firma aktuell?
Ja, ich glaube, wir haben nur einen Darts-Spieler gesponsert und sponsern den auch weiter. Das ist ein Deal über 3,5 Jahre. Michael von Gerwen, die klare Weltranglisten Nummer 1. Ja, ich sage immer, im Tennis gibt's die Big Four, ja, der Doppelpartner von Philipp Westermeier, Andy Murray und die anderen drei genannten. Und im Darts gibt es nur einen, Michael van Gerwen. Den sponsern wir, sind da auch hoch zufrieden. Der Mann gewinnt dieses Jahr wieder alles. Ja, und dann hatten wir auch Fernsehwerbung gemacht zur Darts-WM auf Sport 1, um zu gucken, wie können auch wir analog zu einem About You Kunden akquirieren, neben den üblichen Online-Performance-Kanälen, also letztendlich neben GAFA. Und das hat im Endeffekt gut geklappt. Ich glaube, wir haben ja zum ersten Mal Fernsehwerbung gemacht. Wahrscheinlich war es eine zu hohe Frequenz. Wahrscheinlich hätten wir auch mit einer geringeren Frequenz das Gleiche erreicht. Das heißt, die Effektivität hat gepasst, die Effizienz nicht. Also hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Budget allokieren können und wäre zum gleichen Ergebnis gekommen. Also anders ausgedrückt für die Hörer. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen Geld an Sport 1 gespendet. Aber so ist das halt. Da lernt man als Unternehmer auch. War für mich jetzt das erste Mal, das getan zu haben. Aber mit der Entwicklung der Firma bin ich hochzufrieden. Ja, habe ich ja auch schon im DS-Podcast verkündet. Der hat jetzt nicht so eine große Reichweite wie der OMR-Podcast. Dementsprechend wahrscheinlich nicht so viele Überschneidungen. Wir haben TruckScout24 von der Scout-Gruppe übernommen. Die Scout-Gruppe, Eigentümer unter anderem von ImmoScout und von AutoScout. Ja, glaube ich, ungefähr 5 Milliarden an der Börse wert. Und TruckScout24 war deren B2B-Geschäft und zwar für gebrauchte Maschinen mit Rädern, also mobile Maschinen. Das sind LKWs, Gabelstapler, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, also um jetzt mal die größeren mobilen Kategorien zu benennen. Und das haben wir übernommen, ja, mit Maschinensucher. Bin ich auch stolz drauf, dass wir da so eine Marke kaufen konnten, zusammen mit dem Management-Team von TruckScout24 und haben jetzt halt im Endeffekt, bilden jetzt halt von A bis Z alle Kategorien ab. Das heißt, neben den stationären Maschinen, wo wir uns mit Maschinensucher drauf fokussieren, auch die mobilen Maschinen von TruckScout und haben somit im Endeffekt, glaube ich, dem Schritt näher gekommen, wo ich immer gesagt habe, wir haben ja jetzt im Jobbereich, da haben wir Stepstone und Thing. Ja, im Immobilienbereich haben wir ImmoScout und dann die Springer-Tochter Immonet ImmoWelt, also zwei Marken, aber eine Firma. Und im Bereich Autos haben wir Mobile und Autoscout. Ich glaube, dass wir im Bereich Gebrauchtmaschinen zum Schluss auch eine sehr starke Marktkonsolidierung sehen werden. Und zum Schluss werden halt vielleicht 2-3 Anbieter übrig bleiben. Und davon möchten wir mit Maschinensucher einer bleiben. Und immer wenn man gegen Netzwerkeffekte antritt, auch wenn sie nur in einem Vertikal, in einem Segment vorhanden sind, also keine Ahnung, jetzt anderes Beispiel wäre Gabelstapler, dann ist es immer schwer, gegen die anzutreten und denen die Marktanteile abzunehmen. Das ist meistens sehr, sehr teuer. Siehe den Kampf zwischen Lieferando, ja, auf der einen Seite und Lieferheld und Pizza.de auf der anderen Seite, der dann zum Schluss zum Mörder geführt hat, aber nicht bevor Hunderte von Millionen in Marketing ausgegeben worden sind. Und daher ist meine Logik, wenn man so einen Markt konsolidieren will, klar, man muss organisch wachsen, aber teilweise ist es sehr schwer, gegen Netzwerkeffekte anzutreten. Es ist dann besser, halt Anbieter zu kaufen. Und wir haben letztes Jahr in Polen die Nummer 2 gekauft, jetzt TruckScout24. Wir arbeiten an weiteren Übernahmen und all das mit dem Ziel, dass in 5 bis 10 Jahren, ja, wenn es dann nur noch 2 bis 3 Anbieter gibt in dem Segment, dass wir in Europa einer davon sind.
Und ich habe irgendwie mitbekommen, ihr macht jetzt auch ein Printprodukt?
Ja, das ist ja das Thema, was ich durch den ganzen Podcast ziehe, das ist das Thema der Berührungspunkte. Und ich habe ja gesagt, das ist das Problem von Home24, weil niemand kauft sich im Endeffekt alle 6 Wochen ein neues Bett. Ja? Und genauso muss man sagen, ja, niemand kauft sich alle 6 Wochen eine neue Gebrauchtmaschine. Klar, es gibt irgendwelche größeren Firmen, die kaufen regelmäßig Gebrauchtmaschinen, aber der Großteil der Käufer von Gebrauchtmaschinen kauft es eher eine relevante Ausgabe, wenn wir jetzt von Ersatzteilen absehen, vielleicht 1 bis 2 Jahre. Und wie schaffen wir es halt als Maschinensucher, dennoch immer im Kopf eines potenziellen Käufers zu bleiben? Und da gibt es ja jetzt im B2B-Marketing immer dieses Beispiel dieses Pirelli-Kalenders. Für die jüngeren Hörer, und ich glaube, OMR ist ja tendenziell sehr jung, Kalender, das druckte man früher noch aus und hat sich an die Wand gehangen. Und Pirelli, den Reifenhersteller, hat sich gesagt, ja, wie schaffen wir es, uns bei Mechanikern, also bei Autowerkstätten zu verankern, und hat damals einen Kalender gemacht, den würde man jetzt im MeToo-Zeitalter, würde man das nicht mehr machen, mit wahrscheinlich spärlich bekleideten Frauen, die sich dann sozusagen Schrauber, ja, in der Garage an die Wand hängen konnten. So, und dann haben wir uns gefragt, das ist jetzt vielleicht 1:1 keine gute Idee, und haben aber gesagt, wir machen halt aus unseren Kleinanzeigen, die online sind, gießen wir in ein Printheft, und dieses Heft, ja, verteilen wir per Post an Käufer von Gebrauchtmaschinen. Und immer mit der Hoffnung, dass sie das Heft auf den Schreibtisch legen und wenn sie dann mal eine Maschine suchen, sich daran erinnern und das Heft aus sozusagen auf ihrem Schreibtisch wiederfinden. Und so halt Marke aufzubauen durch, sage ich mal, physische Schreibtischpräsenz bei dem Entscheider. Ja, das ist die Idee dahinter. Und haben wir jetzt, glaube ich, wie viele Hefte haben wir bisher rausgegeben? Ja, 3 Stück. Ich glaube, nächsten Monat kommt das 4. Auch da haben wir
schon. Das heißt einfach Maschinensucher-Magazin oder wie heißt es denn?
Maschinensucher-Kleinanzeigen-Magazin. Kleinanzeigen-Heft. So, also haben wir uns jetzt keinen Top-Namen irgendwie einfallen lassen, wie jetzt irgendwie OMR Daily oder Podstars, sondern haben das irgendwie sehr klassisch benannt, weil wir natürlich auch unsere Domain da reinkriegen mussten, ja, um halt diesen Erinnerungseffekt zu erzielen. Auch da habe ich im Endeffekt viel gelernt. Und
was waren die Learnings?
Und da habe ich im Endeffekt wie man was druckt, wie man das verteilt, wann man was verteilt, Vorlaufzeiten und so weiter. Ist ganz spannend. Wir in der Online-Szene, sage ich jetzt mal so, gleich mal verallgemeinern, wir leben ja sehr stark in iterativen Prozessen. Ja? Man stellt was live und dann merkt man halt, ups, da ist halt irgendwie ein Fehler, dann kann man ihn halt verbessern. Das heißt, das ist das Schöne. Ja? Man kann immer wieder die Landingpage optimieren, man kann am Wording arbeiten und die Änderungskosten sind halt sehr gering. Und ich habe da im Printprodukt lernen müssen, in der Sekunde, wo man die Vorlage zum Drucker schickt, ja, ist es 0 oder 1. Denn danach kann man nichts mehr verändern. Und da haben wir sicherlich in 1, 2 Punkten habe ich da sicherlich Fehler gemacht. Genauso wie mit der Fernsehwerbung. Und es zeigt dir halt, immer wenn man was zum ersten Mal macht, ja, dann geht das meistens nicht 100% rund. Das ist ja auch immer das, wovon dann Leute sprechen, ja, von Wissen, was in einer Organisation vorherrscht. Das ist ja oftmals gar nicht fassbar. Ja. Wäre ja wahrscheinlich genauso, wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich mache jetzt mal so ein großes Event wie so ein OMR-Festival. Wahrscheinlich würde ich in den ersten 3 Jahren unendlich viele Fehler machen. Und deine Organisation, Philipp, die hat das ja schon hinter sich. Die hat also das Wissen, was getan werden muss, schon verinnerlicht. Und das sind dann halt Wettbewerbsvorteile, die teilweise gar nicht greifbar sind.
Hm. Sagen wir mal, also ganz generell, was aus deiner Sicht, vielleicht mal das Thema ein bisschen breiter zu fassen, so gerade in Gründer-Deutschland passiert. Wir haben jetzt über die Börse gesprochen, wir haben ein bisschen mit deiner Firma gesprochen. Das Thema, was sich so ein bisschen durchzieht, sind diese Berührungspunkte, die man schaffen muss. Erzähl doch mal so ein bisschen so mit Blick, auch du bist ja, hast ja einen sehr starken nun Investoren, Venture Capital Background. Vielleicht zum Abschluss, was siehst du so generell?
Also bevor wir jetzt das zum Abschluss machen, nochmal die kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und das ist, wir suchen bei Maschinensucher weiter gute Leute. Ja? Natürlich, glaube ich, die meisten Gründer, mit denen ich spreche, suchen gute Leute. Ist aktuell ein enger Markt. Gute Leute sind wahrscheinlich auch immer schwer zu finden. Aber wir sind, glaube ich, in Essen mit Maschinensucher meines Erachtens die spannendste Tech-Firma. Wir sind jetzt immerhin schon, ich glaube, in Summe so 38 Leute. Auch eine Größe, die schon ganz anständig ist. Aber wir wachsen weiter und würden uns sehr, sehr über Bewerbungen freuen. Ob es nun Werkstudenten sind, wir zahlen 13 Euro die Stunde, relevant mehr als alle anderen Firmen in Essen. Oder halt im Endeffekt Berufseinsteiger oder auch Leute mit Erfahrung. Also wer immer da draußen ist und sich richtig, 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 richtig gut mit Google Shopping oder ja, Google AdWords auskennt, bitte, bitte, bitte bewerben. Gibt jetzt 2 Plattformen, die bespielt werden müssen, mit Maschinensucher und mit TruckScout. Und wir suchen die guten Leute. Daher, ich habe das schon mal gemacht, meine persönliche E-Mail-Adresse sven.schmidt mit dt @maschinensucher.de. Bewirbt euch, ich garantiere euch, ich beantworte jede E-Mail persönlich. Ja, wir sind eine Firma ohne Assistentinnen oder ähnliches. Gibt auch keinen, der da irgendwie Kaffee kocht, sondern vom Studenten bis zum Geschäftsführer. Das Argument zählt und jeder übernimmt Verantwortung und dementsprechend bewirbt euch und ich antworte euch allen persönlich. Und dementsprechend, das würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt habe ich auch genug Werbung gemacht, bevor hier wieder Hörer sagen, ich würde den ganzen Podcast kapern, um Maschinensucher Personalanzeigen zu machen. Dem Vorwurf möchte ich den Philipp nicht aussetzen. Und jetzt wieder die Brücke zurück zum Thema Venture Capital. Ganz spannend, ich war letzte Woche, hat der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, der Professor Pinkwart, hat zu einem runden Tisch mit Risikokapitalgebern eingeladen. Ich glaube, sein Referent hat mich eingeladen. Ich hoffe, der Referent hat seinen Job noch.
Und okay, jetzt bin ich gespannt, was ist passiert.
Ja, ich fand es auf jeden Fall schon mal sehr löblich von dem Wirtschaftsminister, sich die Zeit zu nehmen und die Leute einzuladen. Ich fand es auch sehr gut, sozusagen, glaube ich, die meisten deutschen Top-VCs, die sind gekommen. Ich habe jetzt gehört, diese Runden werden wohl immer streng vertraulich behandelt. Ich glaube, über die Runde darf man reden. Ja, man kann auch sagen, dass das irgendwie die Teilnehmer top waren. Aber wer jetzt die Teilnehmer waren und was die gesagt haben, das sollte man im Podcast scheinbar nicht breitreten. Aber was ich gesagt habe, darüber kann ich ja reden. Ja? Und ich habe gesagt, mir sind 2 Dinge gekommen. Ja? In so einer Runde ist natürlich dann wird teilweise gefragt, brauchst du mehr Kapital? Wie können wir dem Markt das Kapital zur Verfügung stellen? Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich glaube, aktuell ist Kapital nicht der Engpass. Ist ja auch kein Wunder, wir sind ja weiterhin in einer 0% Zinsphase, also sprich, Geld kostet nichts. Das hat ja dann auch zu der Asset Price Inflation geführt. Aber es führt auch dazu, dass wir auch im VC-Markt oder im Risikokapitalmarkt eher eine Kapitalschwemme haben. Wir haben ja vorhin auch über die ganzen Rocket-Firmen gesprochen und Rocket selbst hat ja auch ganz, ganz, ganz viel Cash sozusagen auf der hohen Kante und der Markt fragt sich, was macht Olli Samba mit dem ganzen Geld? Und und Olli Samba hat wahrscheinlich das gleiche Problem, was eigentlich alle VCs aktuell haben. Es gibt eigentlich zu wenig gute Firmen für das ganze Geld und das führt zu sehr, sehr hohen Bewertungen. Und daher war die eine Erkenntnis, wenn du heute VC bist, dann musst du dich fragen, Geld vor 10, 15 Jahren, ja, war Geld ein echter Engpass. Also für die Hörer, es gab in Deutschland mal den neuen Markt, also das war so ein Börsensegment, das ist erst durch die Decke gegangen und dann wieder auf den Boden gekracht. Dann gab es die sogenannten deutschen Tech-Szene 2001, 2002, die sogenannten nuklearen Winter. Da gab es kein Geld mehr und viele Firmen sind an die Wand gefahren. Danach, 3, 4, 5, gab es in Deutschland kaum VCs mit Kapital und Geld war ein Engpass. Und damals konntest du VC sein und konntest einfach nur eine Webseite ins Netz stellen und sagen, ich habe 100 Millionen, ja, und jeder hat mit dir gesprochen. Jetzt, 15 Jahre später, 2019, Geld ist kein Engpass mehr. Ich als VC muss mich fragen, wie positioniere ich mich? Das heißt, ein VC muss jetzt eigentlich denken, wie jemand, der Produktmarketing macht. Und das Produkt von dem VC ist Geld. Aber wie male ich mein Geld an? Ja, dann sage ich, ich bin gründerfreundlich. Das war noch vor 3, 4, 5 Jahren. Ich hatte eine ganz coole Positionierung. In der Zwischenzeit ist jeder VC gründerfreundlich. Und was ist eigentlich gründerfreundlich? Ja, dann kann ich sagen, ich mache nur Deutschland. Dann kann ich sagen, ja, ich mache nur ein gewisses Segment. Und das heißt, ich baue Domain-Expertise auf. Und da gibt es in Deutschland wenig VCs, die Frage schon richtig, richtig gut beantwortet haben. Das war irgendwie Punkt 1 meiner Überzeugung. Und das heißt meines Erachtens für die deutsche Politik, ja, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie mehr staatliches Geld an deutschen VCs geben, ja, totaler Nonsens. Denn letztendlich spielt es keine Rolle, ob der Scheck von einem deutschen VC geschrieben wird oder von einem amerikanischen VC. Wir brauchen in Deutschland erfolgreiche Tech-Firmen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Seite der Medaille. Wie schaffen wir erfolgreiche Tech-Firmen? Und das schaffen wir durch hervorragende Bedingungen, ja, durch die richtigen sozusagen Uni-Absolventen, ja, durch wenig Bürokratie, aber auch durch fairen Wettbewerb. Und das war ja mein zweiter Punkt neben den Berührungspunkten. Wir müssen gucken, dass Firmen in Europa, Firmen in Deutschland eine faire Chance haben gegenüber Google und Co. Ja, dass auch Leute wie du halt sich nicht nur im Endeffekt einkaufen lassen von im Endeffekt viel Geld, das Google bei dir investiert oder von irgendwie einem Doppel mit Andy Murray, sondern dass solche Leute auch sagen, wir müssen dafür sorgen für fairen Wettbewerb. Denn auch du, Philipp, musst ja sagen, was bringt es dir in 20 Jahren, wenn Google, Facebook und Co. alles aufgesaugt haben? Denn eine Messe wie das OMR-Festival lebt ja auch von einer Vielzahl der Anbieter. Und wenn du zum Schluss im Endeffekt nur noch 3 Anbieter hast, dann brauchst du auch keine Messe mehr.
Okay, was war der zweite Punkt, den du da noch mitgegeben hast? Also die sozusagen Schutz der deutschen Firmen und gute Leute.
Ich hab gesagt, wir brauchen Kapital, ist kein Engpass. Und es spielt keine Rolle, ob das Kapital aus Deutschland, aus London, aus Paris oder aus den USA kommt. Hauptsache, wir haben hier gute Firmen. Und der zweite Punkt ist, was sind die Voraussetzungen für gute Firmen? Und ich habe gesagt, wenn ich mir jetzt in Essen die Uni Duisburg-Essen anschaue, ja, und mir angucke, was da für Absolventen produziert würden, da produziert ein Land Absolventen an dem Bedarf der Firmen und der Notwendigkeit der Zukunft, der digitalen Zukunft. Die Zukunft ist digital. Da wird komplett am Bedarf vorbei produziert. Wir brauchen in Deutschland, müssen die Universitäten, die gesamte Ausbildung, die muss sagen, was ist in 10, 20 Jahren und wie, was heißt das jetzt für die Lehre und für die Ausbildung, die wir unseren jungen Leuten zugute werden lassen. Wir können uns als Land ohne Rohstoffe nicht mehr erlauben, ja, zu sagen, wir machen jetzt hier einen Bachelor, einen Master, eine Doktorarbeit in Germanistik und zwar in einer solchen Vielzahl. Wieso? Das konnten wir uns erlauben, als wir noch relativ einzigartig waren im Sinne von, ja, Standortvorteile in Europa, wir haben profitiert vom Kalten Krieg und so weiter und so fort. Diese Vorteile sind weg und wir laufen in eine Zukunft rein, wo wir mit den USA und China, sage ich mal, zwei Digitalmächte haben und wir als Europa, ja, ruhen uns meines Erachtens auf den Lorbeeren des vergangenen Jahrhunderts aus. Ja, und da müssen wir alles überdenken, wie können wir als Staat die Bedingungen schaffen. Und ich, eine gute Firma besteht aus guten Mitarbeitern. Ja, und aus Mitarbeitern, ja, wenn ich jeden Mitarbeiter selbst ausbilden muss, dann verliere ich ja bei einem Mitarbeiter 2-3 Jahre Produktivität. Das kann ich mir nicht immer leisten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und daher würde ich halt sagen, die Politik muss daran ansetzen, sozusagen an der Kausalkette, ja, und nicht irgendwie sagen, hier, da nochmal 50 Millionen in den Fonds geben oder da nochmal 20. Das ist irgendwie ein Tropfen auf einen heißen Stein und vor allem, ja, aktuell gar nicht notwendig, denn Kapital ist aktuell kein Engpass. Jeder gute Gründer mit einer guten Firma findet aktuell Kapital.
Okay, okay. Also wieder eine große Tour durch dieses Digital-Business, bisschen Marketing, bisschen Startups, bisschen Sport, all die Themen, für die du stehst und für die wir bei OMR auch immer wieder stehen. Ich glaube, mit den gewohnt kontroversen Meinungen, einige Meinungen sind jetzt auch nicht ganz neu, die trägst ja schon seit auch einer Weile hier und da irgendwie mal, oder gibst du die zum Besten, sag ich mal. Aber ja, ich glaube, wichtig auch für uns hier ab und zu mal solche Sachen zu hören. Und vielen Dank, Sven, dass du mitgemacht hast, dass du mal wieder da warst, dass du dir die Zeit genommen hast hier an einem Dienstagabend. Mittlerweile ist in München schon irgendwie 22:30 oder so.
Ja, gerne. Und ich hoffe, ja, und, ich hoffe, ja, der nächste Podcast ist Philipp Westermeier im Interview von Sven Schmidt. Ja, alle Geheimnisse zum Erfolg von der Ramp 106 GmbH. Ja, was ist geplant fürs OMR-Festival sozusagen nächstes Jahr? Und was ist deine Magic Sauce oder deine Secret Sauce? Ich höre, wenn ihr das hören wollt, bitte in den Kommentaren so eine Petition machen. Ja, Sven wurde bei Philipp. Ja, man lässt sich auch vom Bullshit-Bingo nicht beeindrucken. Ja, das war ja eigentlich schon ganz amüsant, wie du mit dich an Zahlen nicht mehr erinnern konntest. Ja, da hast du dich ja schon fast wie so ein Politiker in so einem Ausschuss angehört.
Ich habe dir jetzt aber zum Beispiel auch die Frage erspart, wie viel du für Truckscout bezahlt hast oder so.
Also, ja, aber das kann ich ja, das kann ich ja ganz offen sagen.
Ja, wie viel waren es?
Ja, ich würde sagen, weniger als es wert ist.
Okay, okay. In diesem Sinne, ich hoffe, die Hörerzeit oder die Hörerzeit war es wert, Sven. Ich habe Spaß gehabt, dass du wieder dabei warst. Ja, also, bis bald.
Vielen Dank.
Und wer Sven regelmäßig hören will, montags im DS-Podcast und demnächst wieder hier bei OMR sicherlich auch. Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf die TEDx Hamburg. TED, das vermutlich bekannteste Konferenzformat der Welt. Diese TED-Konferenzen, wo Professoren, wo Experten ihre Perspektiven, ihre Analysen teilen, gibt es ja auch in verschiedenen Städten live als Ableger davon. Und es gibt halt jetzt am 1.6. den TEDx Hamburg unter dem Motto Dreamers Prototyping Tomorrow. Es treten Menschen auf, die ihre Träume Wirklichkeit werden lassen. Heißt es, und wir weisen gerne darauf hin, von 12 bis 18 Uhr am 1.6. ist halt da Programm. Bitte informiert euch unter tedxhamburg.de mit dem Gutscheincode TEDxOMR. Gibt es die Tickets auch ein bisschen günstiger.